Mit Samuele Inácio begeistert aktuell ein Nachwuchstalent bei Borussia Dortmund. Wir schauen uns heute an, wer ist der junge Italiener eigentlich, wie kam es zu seinem Wechsel zu Borussia Dortmund und wie berechtigt war eigentlich der große Zoff um ihn?
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Kurz vor dem Ende der Bundesliga-Saison 2025-26 wollen wir uns heute in der Folge mit einem Juwel in den Reihen von Borussia Dortmund beschäftigen, nämlich mit Samuele Inácio. Und jemand, der uns viel über den jungen Italiener erzählen kann, ist Jonas Ortmann, BVB-Reporter bei der WAZ. Schön, dass du da bist.
Linda, grüß dich. Vielen Dank für die Blumen. Ich bin gespannt, ob ich auch so viel erzählen kann.
Ich und die Zuhörenden auch. Lass uns doch mal reinstarten mit einer Pressemitteilung vom Borussia Dortmund vom 3. August 2024. Unter der folgenden Überschrift stand dort geschrieben, Borussia Dortmund verpflichtet zwei Nachwuchsspieler. Recht unspektakulär, wenn man ehrlich ist. Die beiden Nachwuchsspieler waren zum einen der gerade angesprochene Samuele Inácio und Matisse Albert. Hätte man vielleicht auch ein bisschen besser anteasern können, oder?
Ja, ich glaube, das ist ja ganz gut. Zum Start in dieser Folge auch nochmal Grüße an alle an der Stelle. Ist schon ganz gut, dass, glaube ich, das so klein gehalten wird in diesem Segment. Denn die beiden kamen in sehr jungem Alter zu Borussia Dortmund, waren zwei Top-Talente-Transfers. Oder besser gesagt, Samuele Inácio war ein Transfer der Top-Talente-Scouting-Abteilung. Und Matisse Albert ist natürlich noch eine etwas andere Geschichte durch den Familienumzug aus Los Angeles nach Dortmund. Aber auf den werden wir sicherlich, bin ich mir ganz, ganz sicher, in der nächsten Saison auch mal detaillierter eingehen. Heute bleiben wir ja doch im Detail bei Inácio. Ist damals von Atalanta Bergamo zu Borussia Dortmund gewechselt. Am besagten August 2024. Und du sagst ja richtig, hätte man vielleicht im Wissen von heute deutlich besser verkaufen können. Aber man möchte den, ich glaube, da zitiere ich Lars Ricken auch von dem Wochenende nochmal, nicht unnötig solche Rucksäcke aufsetzen. Deshalb wirkt es im Nachhinein sehr unspektakulär. Relativ überraschend ist ja auch, dass die beiden zusammen verpflichtet worden sind oder besser gesagt verkündet worden sind. In der Mitte grinst da Thomas Broich, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums oder einer der Leiter zusammen mit Paul Schaffran, gemeinsam dann mit Samu Inácio und Matisse Albert. Und ich bin mir sicher, diese Pressemitteilung wird Borussia Dortmund in den kommenden Jahren sehr, sehr viel Geld einbringen.
Auf jeden Fall. Wir gehen einmal kurz auf die Eckdaten von Samuele Inácio. Er ist inzwischen 18 Jahre alt. Du hast gerade schon angesprochen, wurde mit 16 Jahren verpflichtet von Borussia Dortmund. Er ist in Bergamo geboren. Darauf werden wir gleich auch nochmal intensiver eingehen. Italiener, halb Brasilianer und hat auch schon in der U17 von Italien gespielt, in der Nationalmannschaft Italiens und hat bei der U17-WM auch gleich mal 4 Tore beigesteuert. Jetzt muss man sagen, dass man ihn vielleicht bis zu dieser Bundesliga-Saison gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hatte, aber er war ja zum Beispiel auch schon bei der Club-WM mit dabei.
Genau, durfte da erstmals reinschnuppern in den Kader und gehört ja eben mit Moussa Kaba, über den wir schon öfter gesprochen haben, Matisse Albert, neben ja, Luca Reggiani, der dann jetzt kurzfristig aufgestiegen ist in dieser Rückrunde, aber vor allem die drei Erstgenannten eben mit Inácio dabei, waren so die Jungs, denen man intern schon lange zugetraut hat, den Sprung in den Profibereich wirklich auch zu schaffen, nachhaltig zu schaffen. Und dass es jetzt bei Samuele Inácio, vielleicht ein bisschen vorzuspulen, doch schon so schnell jetzt ging, war vielleicht im Winter ein wenig abzusehen, aber sicherlich noch nicht zu dem Zeitpunkt bei der Club-WM im Sommer. Man hatte mit Matisse Albert, das war ja auch in den USA, hat man da ein großes US-Juwel in den eigenen Reihen, der ja auch schon in den USA eine ordentliche Figur ist, nenne ich es mal. Also den kennt da der ein oder andere schon. Den hatte man natürlich mitgenommen und weil er und Samuele Inácio eben auch sehr, sehr gut befreundet sind, hat sich natürlich angeboten, dann auch beide mal hineinschnuppern zu lassen im Wissen, was die beiden sicherlich mittelfristig oder langfristig dann auch für Borussia Dortmund bedeuten können. Und ja, da haben die beiden reingeschnuppert. Minuten, wenn ich mich richtig erinnere, hatten sie nicht bekommen. Aber das macht ja nichts, das hat man dann jetzt in der Rückrunde gut nachgeholt. Im Wintertrainingslager in Marbella waren die drei ja dabei. Und da war, das hatten wir damals gehört und auch enthüllt, relativ überraschend für viele war Samuele Inácio der Spieler, der den besten Eindruck gemacht hat oder vielleicht sogar bei Kovac den nachhaltigsten. Denn man muss vielleicht mal erklären, um ein Bundesligaspieler bei Niko Kovac zu werden, muss man vor allem physisch schon einiges mitbringen. Also da reicht die reine spielerische Komponente nicht, sondern um da Minuten sich auch zu verdienen, muss man halt schon, ja, vor allem diese läuferischen Komponenten, diese physischen Komponenten, die ich gerade angesprochen habe, mitbringen. Und da hat er wohl einen sehr, sehr frischen Eindruck gemacht. Und ich hatte mich jetzt auch in der Woche nochmal rund um das Premier League International Cup Finale, was jetzt ja ein bisschen nach uns liegt, bei den Verantwortlichen so ein wenig umgehört. Und da ging es auch darum, dieser Premier League International Cup, der vielleicht ein Wettbewerb war, den viele ja in diesem Jahr nicht so auf dem Schirm hatten, war tatsächlich gerade für seine Entwicklung sehr, sehr wichtig. Denn im November bzw. im Dezember ging es nach England. Und man weiß auch, Dezember in England ist jetzt auch, glaube ich, nicht vergnügungssteuerpflichtig, vor allem vom Wetter her dort Fußball zu spielen. Und da dann eben vor allem gegen teils 3 Jahre Ältere zu spielen in diesem Wettbewerb und sich da so robust durchzusetzen. Und da haben die Verantwortlichen eben gesagt, pass auf, das ist ein Spieler, den können wir wirklich mal oben anbieten. Der wurde dann angeboten über den Winter, deshalb war auch relativ überraschend, dass die 3 Talente dann ja in Marbella dabei waren. Und so hat die Entwicklung dann den Lauf genommen. Dann gab es nochmal eine Verletzung von Karnečuk Vojemeka, die von der er profitiert hat und da damals vor allem gegen den FC Bayern sein Bundesliga-Debüt feiern konnte. Und jetzt peu à peu hat er sich dann auch vor allem spielerisch seine Einsätze verdient und jetzt zuletzt ja, sogar mehrfach in der Startelf. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung mit absoluter Bravour.
Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückspulen noch. Sein Name ist ja vor allen Dingen der breiten Fanbase bekannt geworden durch das Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo. Du warst auf der Pressekonferenz auch vorher dabei. Es war ja schon ungewöhnlich, dass so oft nach einem Nachwuchsspieler gefragt wurde, oder?
Genau. Eine Woche zuvor, beim Hinspiel, gab es schon mal eine Frage zu Samuel Inacio als Italiener, natürlich gegen seinen italienischen Club.
Und seine Heimatstadt auch, gehört da auch dazu noch.
Wobei man sagen muss, schon mit 9 Jahren hat er dort das BVB-Trikot getragen. Zumindest gibt es ein Foto mit einer Napoli-Hose, aber das Trikot ist schwarz-gelb. Das ist auch ein ganz, ganz schönes Bild, was er damals nach seinem Bundesliga-Debüt gepostet hatte. Also zeigt auch, dass dann so ein Kindheitstraum vielleicht ein wenig in Erfüllung geht und auch, dass Borussia Dortmund offensichtlich auch in Norditalien, in der Lombardei, eine große Rolle spielt. Aber das nur am Rande. Du sagtest richtig, Bergamo, Hinspiel. Da hatte Niko Kovac dann schon gesagt, er könnte die Zukunft des italienischen Fußballs werden. Ein Satz, den man aus seinem Mund nicht unbedingt hätte so erwarten müssen, denn Kovac hält sich ja grundsätzlich zurück, er kennt das Geschäft, er weiß, was er sagt. Und das zeigt ja schon, was für eine Überzeugung er von diesem Spieler hat, von seinen Anlagen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Inacio noch nicht gespielt, aber im Training eben offensichtlich einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Ja, und dann komme ich jetzt zu besagter Pressekonferenz, die du angesprochen hast, in Bergamo. Genau, da waren dann mehrere italienische Kollegen zugegen und haben immer wieder nach Inacio gefragt, denn es war ein Riesenthema. Denn Atalantas Präsident Antonio Percassi, oder Percassi, italienisch leider nicht gut, beziehungsweise nicht vorhanden, aber ja, hat dem deutschen Topclub da angeblich respektloses Handeln vorgeworfen. Aber ich glaube, du hast die Zitate auch nochmal richtig vorliegen.
Ich wollte gerade sagen, da kann ich da ein Zitat mal einstreuen. Er sagte nämlich, Dortmund kann nicht einfach kommen und aus Atalantas Jugendakademie stehlen. Aus juristischer Sicht sind wir überzeugt, im Recht zu sein. Schon harte Vorwürfe.
Genau, harte Vorwürfe. Die Atalantas Bosse hatten ja sogar auch das obligatorische Essen abgesagt, was fast ein Novum war. Also das gibt es immer rund um Champions-League-Spiele, treffen sich die Verantwortlichen. Und ja, das hat Atalanta boykottiert, so ließ es dann auch in der Zeile bei dem ein oder anderen Medium, also schon sehr eine harte Nummer. Und ja, beim BVB hat das schon für sehr große Irritationen gesorgt. Lars Ricken hatte sich auch dazu geäußert, ich glaube, auch da kannst du mir wieder auf die Sprünge helfen.
Auch da kann ich einmal einsteigen. Er sagte nämlich wörtlich, das war ein Transfer eines Minderjährigen, da gibt es klare Regularien, wo alles dokumentiert werden muss. Das haben wir sehr umfangreich gemacht und die FIFA hat uns bestätigt, dass alles korrekt war.
Ja, das bleibt, glaube ich, so stehen und das passt auch tatsächlich zu den Recherchen, die ich jetzt so in den letzten Wochen und Monaten dazu hatte. Nach Informationen unserer Redaktion, wie es immer so schön heißt, hat sich das nämlich folgendermaßen abgespielt. Also zum Zeitpunkt, als der BVB Kontakt zum Spieler, zur Spielerseite aufgenommen hat und tatsächlich auch sogar die Zusage bekommen hat, hat es von Atalanta Bergamo kein Vertragsangebot für ihn gegeben. Das heißt, der BVB hat dem Spieler quasi vor dem eigenen Verein eine Profiperspektive aufgezeigt. Und die hat den Spieler dementsprechend überzeugt. Sicherlich, auch das darf man nicht außer Acht lassen, wahrscheinlich auch ein wenig die wirtschaftliche Komponente. Auch das darf man nicht unterschätzen, denn ja, der Fördervertrag gilt bis 2027. Beziehungsweise dieser sollte sich dann aber, wenn ja auch da unsere Informationen stimmen, dann automatisch am 18. Geburtstag verlängert haben, eben bis mindestens 2029. Aber auch da gibt es ja jetzt, das Thema hatten wir schon neulich im Podcast, wo es dann hieß, der Vertrag läuft nur bis 2027. Könnte der BVB diesen Spieler eventuell schon verlieren? Nein, der Vertrag ja, soll sich automatisch verlängert haben. Aber es gibt jetzt eben noch Nachverhandlungen. Und da hat sich Samuel Inacio auch einer neuen Agentur angeschlossen. Excellence heißt die. Pascal Groß ist unter anderem auch wohl dort. Und da geht es jetzt wahrscheinlich natürlich darum, diesen Vertrag ein wenig aufzustocken, beziehungsweise wahrscheinlich auch die Kondition ein wenig zu verbessern. Denn ich habe es ja gerade schon gesagt, die Entwicklung ist jetzt vielleicht ein bisschen rasanter vonstatten gegangen, als man das hätte erwarten können. Eben, ja, jetzt schon einige Bundesligaspiele mit gerade einmal frischen 18 Jahren, fast schon ein großer Hoffnungsträger zu sein für den BVB. Da bin ich mir sicher, dass auch der BVB ein Interesse daran hat, diesen Vertrag sogar noch über 2029 hinaus dann gelten zu lassen. Und ich bin mir sicher, dass in den kommenden Wochen irgendwann eine Pressemitteilung von Borussia Dortmund, dann geht es nur noch um Samuel Inacio, in die Öffentlichkeit gelangt und da dann steht, dass Samuel Inacio seinen Vertrag verlängert haben wird. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel auch intern dran, dass man große Stücke auf ihn hält und ja, diesen Vertrag dann zeitnah sicherlich verlängern wird.
Dann vielleicht eine etwas euphorischere Überschrift.
Vielleicht. Wobei man, Understatement ist ja manchmal auch ganz gut.
Das stimmt. Wir hatten es jetzt gerade schon angesprochen. Aktuell läuft es ja wirklich gut. In den letzten drei Spielen bei Borussia Dortmund stand er in der Startelf, hat jetzt gegen Frankfurt das Tor zum 3:1 geschossen, zum zwischenzeitlichen 3:1. Sein Debüttor im Profibereich und das Lob war ja wirklich sehr groß danach. Also Ole Burg hat zum Beispiel gesagt, der Sportdirektor, ich fand ihn sehr gut. Man sieht von Spiel zu Spiel, dass er mehr Selbstverständnis bekommt. Auch Niko Kovac, der jetzt ja auch nicht für die ganz großen Lobeshymnen immer bekannt ist, sagte, dass er gezeigt hat, dass er möchte, dass er kämpft, dass er dem Ball nachgeht. Und er sagte, mit dem Jungen werden wir viel Spaß haben. Das ist ja auch ein Statement.
Genau, Niko Kovac hatte ja auch schon mal in den Wochen zuvor gesagt, dass er nur derjenige ist, der quasi die Tür öffnet, aber die Jungs selbst da durchgehen müssen. Und du sagst ja selber, hast es gerade zitiert, dass es bei ihm auch um viel Arbeit geht, also um das Spiel gegen den Ball. Und das ist ja das, was ich vorhin auch sagte mit der physischen Komponente. Also das reine Talent wird bei Niko Kovac, so kennen wir ihn, glaube ich, jetzt alle inzwischen, die Zeit, die er bei Borussia Dortmund ist, nie reichen, sondern es braucht eben auch die richtige Arbeitseinstellung. Und auch das hatte Niko Kovac dann eben mehrfach schon betont, dass gerade Inacio und gerade auch Albert diese Arbeitseinstellung absolut an den Tag legen, sich jeden Tag verbessern wollen, Vollgas geben und dann wird man eben auch belohnt, gerade wenn man dann noch so ein offensichtlich riesiges Talent mitbringt. Denn ich meine, es konnte sich natürlich jeder auch selbst davon überzeugen, was er dann in den Spielen jetzt gemacht hat. Ich finde persönlich auch sehr, sehr gut, dass Niko Kovac ihm jetzt nach dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach, da muss ich sagen, fand ich ihn jetzt nicht gerade überragend, aber diese Spiele muss man diesen Spielern dann eben auch zugestehen, denn Talente können natürlich auch nur in einem guten Konstrukt wachsen. Das heißt, wenn ich jetzt neben erfahrenen Spielern, neben Spielern in Form in einer Mannschaft, die generell funktioniert, kann natürlich so ein Talente-Einbau auch viel besser funktionieren. Ich meine, man erinnert sich an Mario Götze, der damals in ganz, ganz jungem Alter, damals in dieser Meistersaison, so eine überragende Spielzeit gespielt hat. Das hat natürlich auch nur deswegen geklappt, weil die Mannschaft um ihn so überragend funktioniert hat. Und zu oft ist es vielleicht dann in letzter Zeit so gewesen, dass man, ja, gerade wenn ich daran denke, wie Nuri Sahin dann vielleicht das ein oder andere Talent auch reinschmeißen musste, weil gefühlt alle anderen verletzt waren, ist ja nur logisch, wenn ich jetzt an ein Debüt zum Beispiel von Almugera Kabar denke in Augsburg, da kassiert er in seinem Bundesliga-Debüt eine gelb-rote Karte oder an Cole Campbell das ein oder andere Spiel, wo er quasi die Kohlen aus dem Feuer hätte holen müssen, gefühlt, aber war vielleicht noch gar nicht so bereit dafür. Und deshalb ist es sehr, sehr gut, wie es bei Borussia Dortmund jetzt gerade ist, dass man ein stabiles Gebilde hat und darauf eben dann ja diese i-Tüpfelchen, sag ich mal, belohnen kann. Und das klappt bei Inacio gerade in dem Sinne ganz gut, dass man dann eben jetzt bei einem besseren Spiel wieder gegen Eintracht Frankfurt oder vielleicht sogar einem guten Spiel da eben dann ihm auch mit einer guten Leistung belohnen kann und dann sogar mit dem Tor. Hat ja offensichtlich sogar schon einen eigenen Jubel mit seiner Maske. Ich glaube, so hat er es auch bei Instagram. Also hat auf jeden Fall Starpotenzial, der Junge, ja.
War ja auch gegen Frankfurt so ein bisschen so ein Generationswechsel. Ne? Man hat Julian Brandt zum Beispiel verabschiedet, der ja beim BVB auch zu einer Symbolfigur hätte werden sollen. Haben wir auch schon intensiv hier im Podcast drüber gesprochen. Und dafür kommt dann aber ein Samuel Inacio, macht da sein erstes Tor. Das war natürlich auch irgendwie sehr symbolträchtig.
Ja, genau. Und der BVB hat sich ja auch so ein wenig danach gesehnt. Auch das hatten wir schon öfter hier angesprochen, diese Geschichten, diese Stories zu erzählen und zu schreiben. Und da zitiere ich dann mal Paul Schaffram, mit dem ich jetzt vor dem Premier League Cup Spiel gesprochen hatte. Er sagte nämlich auch, dass man damit eben genau die Erfolgsstory schreibt, die wir uns wünschen. So sehr ich den Titel gewinnen will, für uns fühlt es sich genauso wie ein Titel an, wenn beide, und damit sind dann jetzt Luca Reggiani und Samuele Inacio gemeint, am 32. Spieltag gemeinsam 90 Minuten bei den Profis auf dem Platz stehen und eine Woche später erneut starten dürfen. Beide haben in der Bundesliga schon getroffen, das ist geil, dafür machen wir das, das macht uns alle stolz. Und das sind natürlich auch wichtige Beispiele dann für die beiden. Ich hatte sie gerade schon angesprochen, Paul Schaffran und Thomas Broich, den ehemaligen Profi, der unter anderem bei Köln, bei Gladbach gespielt hatte. Und ja, die haben ja da eine Revolution angestoßen, kann man schon fast sagen. Denn es geht intern, das hatten wir auch schon besprochen, als das U19 ausstand in der Bundesliga. Man hat das Achtelfinale erstmals seit 11 Jahren dort nicht erreicht. Aber darum geht es vielleicht gar nicht in erster Linie, sondern es geht um die individuelle Entwicklung. Und eben, dass man nicht den mannschaftlichen Erfolg nach vorne stellt, denn man hätte jetzt auch bei dem Finale, ich meine, Ignacio und Reggiani wären sicherlich 2 Schlüsselspieler gewesen für das Spiel, aber die sind natürlich jetzt bei den Profis eingeplant. Und das finden die beiden Nachwuchsbosse natürlich auch super, weil das ist im Endeffekt die Auszeichnung und, wie er gerade sagt, der Titel. Und das ist jetzt eben auch quasi der Vorteil, dass man da auch gewisse Beispiele hat, um zu zeigen, es hat funktioniert oder es ist dabei gerade zu funktionieren. Denn am Anfang, so hatte mir das Thomas Broich dann zugeworfen, war es eher so auf Vertrau-mir-Basis. Ne? Und jetzt ist es eben, gibt es diese Beispiele, dass es hoffentlich auch in Zukunft noch weiter Früchte tragen wird und eben sich auch so eine Entwicklung dann, ja, abzeichnet.
Du hast gerade schon angesprochen, Thomas Broich ist ja seit 2 Jahren beim BVB und strukturiert das Nachwuchsleistungszentrum um. Mir ist da ein Satz aus dem Bericht von dir besonders im Kopf geblieben, da hast du es mit einem Tanker verglichen, der den Kurs langsam wechselt oder langsam korrigiert wird, wo sich das dann jetzt so langsam auszahlt auch.
Genau, das spricht ja dann dafür, was ich gerade gesagt hatte, nämlich, dass man kann ja nicht von heute auf morgen dann jetzt 7 Talente in den Profikader schieben, sondern das ist eine Entwicklung, die ja sich über Jahre jetzt abzeichnen muss. Ich meine, wir haben auch gerade eine Pressemitteilung vom 3. August 2024 vorgelesen, wo noch nicht abzusehen war, dass 2,5 Jahre später oder selbst ja 2,5 Jahre später, da halt so etwas draus entstehen kann. Und wie du richtig sagtest, vielleicht ist es so ein Tanker, der dann langsam die Richtung ändert und was auch bitter nötig war, denn wir haben ja schon auch oft hier gesessen, gerade in unseren ersten Folgen zu Saisonbeginn, was passiert eigentlich mit den Talenten? Es ist gar keiner eigentlich da, gar keiner eingeplant. Und jetzt schreibt man wieder solche Erfolgsgeschichten. Also auch das sind natürlich dann ja Früchte, die man da selbst ernten kann aus deren Sicht. Aber man muss auch behutsam mit denen umgehen. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Denn auch in der kommenden Saison sollen die Jungs jetzt nicht komplett vorne wegmarschieren, sondern auch nur punktuell eingebaut werden. Und ich hatte gerade über die Rucksäcke gesprochen, den auch Lars Ricken angesprochen hatte nochmal. Also die sollen sich schon in diesem stabilen Gebilde dann eben entwickeln und weiterentwickeln und nicht schon jetzt sofort vorne wegmarschieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Jungs das verstehen. Denn die wurden ja zum Beispiel auch peu à peu in diese Saison herangeführt. Ich kann mich daran erinnern, auch dann im November wurden die beiden es gab ja noch eine Nachwuchs-WM, die in Chile stattgefunden hat, in Südamerika auf jeden Fall. Und da waren die Jungs ja erstmal auch noch vertreten, sonst wären sie wahrscheinlich schon vorher auch in die U23 vorgerückt. Und dieser Schritt alleine schon, ich habe gerade über den Premier League Cup gesprochen, wo man gegen ältere Spieler spielt, wahrscheinlich auch bessere, erfahrenere Spieler. Und das gilt ja auch in der U23, auch wenn sie nur in der Regionalliga West spielt. Aber da wurden die Jungs schon sehr, sehr vorzeitig. Ich meine, Matthias Albert zum Beispiel könnte noch U17 spielen und Ignacio eben U19 und die sind dann vorzeitig in den Herrenbereich vorgerückt. Und auch da haben mir beide Nachwuchschefs so unisono bestätigt, dass das ein wichtiger Schritt war, um sie dann an den Herrenfußball heranzuführen und da sich entwickeln zu lassen. Also diese Spielzeit ist natürlich eine Methode, die sie beiden da angeführt haben bei dieser Revolution, sag ich mal, dass man die Spieler vorzeitig eben in höhere Mannschaften entwickelt. Ich meine, gleichzeitig rücken dann auch wieder Leute aus der U17 in die U19 und immer so weiter, dass man sie quasi immer maximal challenged, so sagt man das immer. Also Thomas Broich ist generell jemand, der ja auch in Australien gelebt hat, immer sehr viel Anglizismen verwendet. Also das lohnt sich auf jeden Fall immer, da ihm dazu zu hören. Sehr, sehr spannend und ein sehr, sehr cooles Projekt, was es da gibt, was man vielleicht auch nochmal hier erzählen kann. Dieser Premier League Cup zum Beispiel hatte auch deswegen so gut funktioniert, bis ins Finale dann eben, weil Thomas Broich und Paul Schaffran da auch die Spielweise so ein wenig geändert hat. Denn die ganze Jugend, der ganze Jugendbereich soll ein Spielsystem quasi spielen oder Spielprinzipien verwenden, die dann von den Trainern einzeln umgesetzt werden. Und deshalb konnten quasi auch die Spieler aus der U19 und aus der U23 so gut connecten. Da habe ich dann wieder einen Anglizismus. Weil die werden quasi auch so ein wenig penetriert mit diesem Spielsystem. Also es gibt Bildschirme in den Kabinen, es gibt Bildschirme in der Geschäftsstelle, wo immer wieder diese beispielhaften Szenen laufen, um das quasi so ja vor dem geistigen Auge immer sich quasi selbst dann zu verinnerlichen. Gleichzeitig soll sogar eine App entwickelt werden für jeden einzelnen Nachwuchsspieler, wo immer wieder ja solche Szenen eben auf das Handy gepusht werden. Früher lief das WhatsApp-Gruppen, heute soll da eine eigene App entstehen. Vielleicht auch mal ganz spannend, dass ja, eben diese Szenen oder besser gesagt, es soll halt gucken, wenn ich jetzt ein Spieler aus der U17 bin und dann, ja, gucke ich mir an, boah, die U13 spielt aber auch geilen Fußball, so wollen wir das irgendwie auch machen. Also, dass da so ein sowohl Zusammengehörigkeitsgefühl als auch eben, ja, diese Sichtbarkeit eben da ist, was man erreichen will. Also Sichtbarkeit und Wiederholung, sagt Thomas Broich, ist das A und O. Und das sind da eben ja Folgen daraus, was dann im Nachwuchsleistungszentrum gerade so alles passiert. Und wie gesagt, Samuel Ignacio ist eben ein Beispiel davon. Jetzt vielleicht, er war jetzt auch nicht so ewig lange da. Ist natürlich auch mal das Ziel, wieder jemanden vielleicht von der U9 ausgefühlt mal wieder hochzubringen und auch wahrscheinlich mal wieder einen deutschen Nationalspieler vielleicht auszubilden. Denn wir sprechen hier auch immer wieder über Top-Talent-Transfers aus dem Ausland. Auch das ist vielleicht mal wichtig. Natürlich ist es irgendwie auch der Wunsch, mal wieder jemanden sozusagen aus dem komplett eigenen Stall wieder heranzuführen. Aber trotzdem ist Ignacio natürlich ein sehr positives Beispiel, was gerade alles gut läuft beim BVB. Und der BVB, wir haben gerade schon über die Vertragskonstellation gesprochen. Lass mich den Punkt vielleicht noch einmal machen. Also da muss ich, glaube ich, keiner Sorgen machen. Aber vielleicht der italienische Verband, denn auch das hatten wir noch mal gehört, der brasilianische Verband, du hast ja richtig gesagt, er könnte auch für Brasilien spielen. Der buhlt da gerade wohl ganz schön an der Spielerseite. Ich meine, Samuel Ignacio hat vor allem tatsächlich in den Jugendmannschaften der Italiener immer grandiose Leistung gezeigt und ist da ja schon der große Rising Star. Da bin ich mal gespannt. Also den dürfen sie sich, glaube ich, nicht wegschnappen lassen.
Vielleicht gibt es auch noch ein Kinderfoto im Brasilien-Trikot.
Gelb gibt es ja schon, ja.
Du hast gerade schon angesprochen, dass beim BVB ja auch viele Talente gerade in der kommenden Saison unter Vertrag sind. Jetzt hatten wir ganz aktuell am Dienstag auch noch die Meldung, dass Joan Gadu, ich hoffe, ich habe es hier an dieser Stelle jetzt gerade richtig ausgesprochen, von RB Salzburg hinzukommt, auch erst 19 Jahre alt. Das ist ja schon wirklich ein Pool, den der BVB da nächstes Jahr oder nächste Saison zur Verfügung hat.
Ja, total spannend, auch ein sehr mutiger Transfer wieder, dann von Ole Burg, sein erster Deal, den er da eingetütet hat für rund 20 Millionen Euro, ein paar Millionen an Boni, könnte noch dazukommen von RB Salzburg oder FC Salzburg. Ich glaube, ich weiß gerade keiner wirklich, wie dieser Verein heißt. Auf jeden Fall aus Salzburg. Und ja, sehr, sehr spannender Name, kommt aus der Jugend von Paris Saint-Germain. Auch da hat der BVB durch seine Top-Talente-Scouts ihn schon auf dem Zettel gehabt. Tatsächlich ganz interessant, Ole Burg kannte den Spieler auch unabhängig von seiner BVB-Zeit, also vorher, im Wissen, dass er für Elversberg wahrscheinlich nie in Frage kommen wird, aber trotzdem ja spannend, in was für einem Pool er sich da bewegt und was für Spieler er da ja offensichtlich so genau dann auch verfolgt. Und ja, sehr, sehr spannender Name und interessant daran ist eben auch, oder warum ich auch mutig sage, ist, dass man an Niklas Süle verliert, der ja seine Karriere beendet und man dann gleichzeitig aber eben ein 19-jähriges Talent, der ihm dann zutraut, diesen Schritt auch in der Stammelf von Borussia Dortmund zu machen und eben nicht auf vielleicht die große Erfahrung vielleicht auch aus der Bundesliga setzt, sondern eben ja diese mutige Entscheidung trifft und da auch ein ordentliches Geld in die Hand nimmt. Ihr habt letzte Woche schon darüber gesprochen, welche Transfers alles anstehen können. Ich meine, die ja rund 20 Millionen sind ja auch schon mal ein dickes Ding vom erstmal Transferbudget. Wenn ich das jetzt netto denke, man möchte ja, oder das ist auch bekannt, dass Ole Burg schon am besten vor der WM seine wichtigsten Planstellen gelöst haben will. Denn nach der WM werden die Spieler im Zweifel noch teurer. Und gerade eben je weiter es dann ins Transferfenster auch reingeht, desto mehr wird natürlich auch noch gezockt. Und so könnte der BVB dann ja vielleicht schon frühzeitiger, zumindest deutlich frühzeitiger als letztes Jahr. Denn wenn ich auch daran denke, wir haben die erste Folge hier rund um das Pokalspiel, glaube ich, damals gegen Rovers Essen aufgenommen. Da waren die Hälfte Transfers dann noch gar nicht getätigt. Ich glaube, nur Joe Bellingham war da. Und das möchte man natürlich wieder nach vorne korrigieren, mutigere Entscheidungen treffen. Und ja, ich glaube, da ist man gerade auf einem guten Weg. Und Joan Gadu ist da sicherlich ein cooler Name und ein spannender Name für die Zukunft.
Auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, über welche Talente wir dann im nächsten Jahr reden, welche sich da dann durchgesetzt haben. Gibt auf jeden Fall genug zu schauen bei Borussia Dortmund.
Genau. Jetzt schauen wir uns erstmal noch die letzten 90 Minuten dieser Saison an. Ich glaube, vielleicht kann man die letzten Wochen so ein wenig dann unter der Überschrift endlich geschafft setzen. Denn ja, ich glaube, wir sind alle froh, wenn dann die Saison irgendwie auch durch ist. Denn eigentlich war es schon sehr, sehr lange klar, vielleicht sogar seit dem Bergamo-Spiel, dass Borussia Dortmund Zweiter werden würde. Mit wie vielen Punkten Vorsprung das dann am Ende ist, ist ja vielleicht auch zweitrangig. Ich finde, der BVB hat dann am Ende, wenn es alles so kommt und man einen ordentlichen Abschied hat, eine sehr gute Bundesliga-Saison gespielt. Die anderen Sachen klammern wir gerade mal aus. Aber du freust dich sicherlich auch nochmal, die 90 Minuten anzugehen.
Definitiv. Ich freue mich vor allen Dingen darauf, dass wir in der kommenden Woche dann intensiv über diese 90 Minuten sprechen, aber auch nächste Woche dann einmal unsere große Saisonanalyse starten können.
Genau, da werden wir auch wieder zu dritt sitzen.
Genau, hoffentlich. Aber wir gehen gerade jetzt, Stand jetzt, fest davon aus und schauen uns dann nochmal die Saison in aller Tiefe an. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Schön, dass ihr da wieder eingeschaltet habt und uns interessiert wie immer auch eure Meinung. Was sagt ihr zu Samuele Inácio? Was sagt ihr zu den anderen Talenten beim BVB? Wem traut ihr da den großen Schritt zu? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare. Wir freuen uns, von euch zu lesen und hoffen, dass ihr dann nächste Woche auch wieder dabei seid, wenn wir hier einmal zum großen Rundumschlag ausholen.
Da wird es vielleicht auch einen Tacken länger als zuletzt.
Wir schauen mal, ob ihr euch zügeln könnt hier. Bis dahin, schöne Woche euch. Dankeschön.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.